So. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass mitten in der Woche so viel gekommen sind. Naja, nicht mitten in der Woche, ist schon ein bisschen peilen wir schon wieder das Wochenende an, aber immerhin ist ja Werktag heute und morgen auch noch und trotzdem so viele da, das ist stark. Ich glaube nicht, dass heute etwas beginnt durch diese Dinge, die in diesen Tagen hier passieren sollen. Aber ich glaube, dass Gott etwas geben möchte, um zu bestärken, zu ermutigen und klarer zu machen und auszurichten. Vielleicht diejenigen, die noch nicht so ganz entschieden sind, die noch irgendwie unsicher sind, wo geht das alles hin, die auszustatten mit Material, dass sie fest werden, dass sie klar werden, dass sie eindeutig werden. Mein Gebet ist, dass Gott etwas gibt durch diese Tage jetzt hier, das euch wirklich hilft, entschieden und klar und eindeutig weiterzugehen, diesen Weg weiterzugehen, den Gott begonnen hat, diesen Weg der Erneuerung hinein in die Ordnungen der neutestamentlichen Gemeinde. Wir sind noch ganz weit davon entfernt, aber immerhin, wir haben einen Hunger, wir haben ein Gespür, da fehlt etwas und irgendwie sind die Dinge im Wort Gottes doch irgendwie anders beschrieben als das, was wir heute vorfinden. Und in das wollen wir hinein. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Gott möchte seine Gemeinde in das hineinbringen, was auf seinem Herzen ist. Ich bin seit fast 35 Jahren gläubig und Teil dessen, was man so in Deutschland so nannte, so die charismatische Bewegung, die Erneuerung. Und man kann feststellen, dass es eine Fülle von Themen und Dingen gab, die da besprochen worden sind, aber etwas hat fast vollständig gefehlt. Was sind die Ordnungen Gottes für sein Haus? Was ist eigentlich die Gemeinde? Wie hat Gott sich Gemeinde vorgestellt? Wir sind Hals über Kopf da reingesprungen, haben gedacht, ach, Gemeinde, da wissen wir schon, wie das geht und was das bedeutet. Und heute stellen wir fest, an so vielen Stellen im Land, die Probleme haben die Ursache darin, dass man auf irgendeine Art etwas gemacht hat, was man auch sicher gut gemeint hat, aber nicht gefragt hat, Herr, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Plan? Was sind deine Absichten? Was sind deine Gedanken? Und das möchte ich diese Tage betonen, den Plan Gottes für die Gemeinde, dass wir ein Verständnis haben, was will eigentlich Gott und wo geht es eigentlich hin und worum geht es eigentlich? Die Frage scheint so einfach zu sein und wir denken alle, ja, wir wissen ja schon, was Gemeinde ist. Da ist ein Saal und da gibt es ein paar Aktive und da gibt es viele Stühle für die Passiven und dann gibt es Versammlungen, hoffentlich nicht zu viele. Und naja, so geht das dann Jahr für Jahr. Gemeinde ist aus dem Herzen Gottes. Und Gemeinde hat Werte, Gemeinde hat bestimmte Grundideen und Grundausrichtungen. Und wir können einen Saal haben, wir können sogar einen Pastor haben, wir können ein Soundsystem haben, wir können Stühle haben, Teppichboden haben und trotzdem haben wir keine Ahnung, wo will Gott eigentlich hin? Gemeinde ist kein Gebäude, Gemeinde sind keine Versammlungen. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die der Heilige Geist zusammengerufen hat, an einer bestimmten Stelle sich auszustrecken, dass das Werk Gottes mit ihnen, an ihnen und durch sie geschehen kann. Das ist Gemeinde. Das hat mit Veranstaltungen und mit Gebäude und mit Pastor überhaupt gar nichts zu tun. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott zusammenbauen möchte, zusammenbringen möchte. Und da muss eine Menge in unseren Herzen passieren. Später werde ich ein bisschen über Beziehung und über Gemeinschaft sprechen, nicht heute. Da muss eine Menge passieren, bis Herzen wirklich in Liebe vereinigt werden. Lass uns in das Wort Gottes gehen und einfach beginnen, ein paar Grunddinge anzuschauen über die Gemeinde. Und es wurde vorhin schon gesagt, und das möchte ich nochmal bestärken und wiederholen, am Ende, ziemlich am Ende, wahrscheinlich erst Samstagabend, soll Gelegenheit sein für Fragen. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass jeder von euch die Möglichkeit hat und auch wahrnimmt und die Freiheit hat, Fragen zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen und es kann alles gefragt werden, was zu diesem Thema Gemeinde und Gemeindebau dazugehört. Und du kannst deine Frage live übers Mikrofon stellen, du kannst auch deine Frage aufschreiben, das ist mir ganz egal, das kann auch anonym sein, da muss kein Name dran sein, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass Klarheit kommt, da wo Fragen sind, da wo Vorbehalte sind, wo irgendwie Irritationen sind oder so etwas alles. Lass uns hineingehen in das Wort Gottes und wir gehen in 2. Mose, Kapitel 25. Und hier haben wir Israel gerade frisch befreit von der Sklaverei, kommen gerade aus Ägypten, wo sie über 400 Jahre waren und zum Schluss sehr arg geknechtet wurden und ausgenutzt wurden und geschunden wurden. Und jetzt hat Gott ihr Schrei gehört und hat sie herausgeholt. Und jetzt sind sie auf dem Weg durch die Wüste hinein in das gelobte Land. Aber schon unterwegs gleich in der Wüste hat Gott einen Auftrag für sie. Und in der Wüste ist schon etwas zu tun, nicht erst, wenn sie im gelobten Land sind. Und der Herr sagte durch Mose in Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Es ist die Sehnsucht Gottes, unter seinem Volk zu wohnen. Er möchte unter seinen Kindern sein. Der Gott, dem wir dienen, der Gott, der uns gerufen hat, ist ein Gott von Gemeinschaft, von Beziehung. Und er möchte nicht nur, dass wir ihm dienen und irgendwie von der Ferne so ihm nachgehen, sondern er möchte, dass wir ganz, ganz nah sind. Er möchte unser Vater sein. Und viele Male, wenn der Bund beschrieben wird, der neue Bund, den Gott mit uns macht, dann wird ein Teil des Bundes beschrieben und dann wird gesagt, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott hat eine Sehnsucht danach, dass wir ihn erleben, dass wir ihn kennen, dass wir ihn wirklich von Herzen schätzen und genießen, dass unser Innerstes von ihm ausgefüllt wird, dass wir berührt werden von ihm, dass wir hingezogen werden zu ihm und dass da eine starke Zuneigung in unserem Herzen zu ihm ist. Gott hat kein Interesse daran, dass wir nur kalt und steril und routinehaft von der Entfernung ihm dienen, sondern Gott möchte, dass wir nahe sind. Naht euch zu Gott. Gott möchte, dass wir nahe sind. Er ist ein nahbarer Gott. Das ist ein Wunder. Dieser mächtige, heilige, großartige Gott sehnt sich danach, uns ganz nahe zu haben. Gott möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Diese Gemeinschaft sehen wir schon am Anfang im Garten. Adam im Garten und Gott kam und hatte mit ihm Gemeinschaft. Und wir wissen dann, dass diese Gemeinschaft zerbrochen wurde durch die Sünde, durch die Auflehnung gegen die Ordnung Gottes. Und alles, was von da kommt, dann bis nachher, bis Offenbarung, ist alles nur ein Werk Gottes, den Sündenfall wieder umzukehren und wieder uns in den Plan Gottes hineinzubringen. Das Ende des Buches hast du bestimmt schon gelesen. Wie ist das Ende? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott kommt, nimmt Wohnung bei den Menschen in einer ganz realen, ganz nahen, persönlichen Art und Weise. Es ist so wichtig, dass wir das Herz Gottes verstehen. Es ist seine Sehnsucht, uns bei ihm zu haben. Er sehnt sich nach mir, er sehnt sich nach dir. Und das ist eines der schwersten Dinge, was das menschliche Herz glauben kann, dass wir trotz all unserer Unvollkommenheiten und unserer Fehler und Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen, dass wir begehrt sind von Gott. Das ist eines der schwersten Dinge zu glauben. Wir brauchen viel Wort, wir brauchen viel Mut, viel Liebe zur Wahrheit, viel Entschiedenheit, gegen Lügen in unserem Herzen vorzugehen, dass wir ein Herz bekommen, das glauben kann. Gott mag mich, Gott will mich haben, Gott sehnt sich danach, mir Gutes zu tun. Er sehnt sich danach, mir seine Liebe zu zeigen. Aber Gott wird uns helfen und unser Herz vorbereiten, unser Herz prägen und all die Dinge rausnehmen aus unserem Herzen, dass wir wirklich ihm glauben können. Gott hat kein Interesse daran, dass Menschen aus Routine einfach irgendwie irgendwas machen. Überhaupt, er sucht nicht Arbeiter, er sucht Liebhaber, er sucht Freunde. Er sucht Menschen, deren Herz für ihn schlägt, deren Herz eingenommen ist von ihm, von seinem wunderbaren Wesen. Gottes Sehnsucht ist, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Wohnen, nicht nur zu Besuch zu kommen. Ich kenne Gemeinden, da ist Gott mal zu Besuch gekommen und aus verschiedensten Gründen haben sie das nicht geschafft zu kooperieren und sie konnten keine Wohnstätte bauen für Gott und Gott ist wieder gegangen. Und ich kenne viele Gemeinden, die kennen die Gegenwart Gottes nur vom Hörensagen. Nur aus den Texten oder aus den Liedern, aber zwischen dem, was sie singen und zwischen dem, was in ihren Herzen ist, sind Welten dazwischen. Und das ist so etwas Trauriges, wenn man eine Gemeinde besucht, wo einmal die Gegenwart Gottes ganz stark, ganz satt, ganz tief, triefend da war. Und dann kommt man Jahre später wieder hin und alles ist kalt und steril und routinehaft und eingefroren. Das ist etwas ganz Schlimmes. Und die Gegenwart Gottes in einer Gemeinde hat nur mit einem zu tun. Nur mit einem. Mit dem Zustand unserer Herzen. Die Gegenwart Gottes hat nur mit einem zu tun, mit dem Zustand unserer Herzen. Nicht mit wie schön unser Gebäude ist, wie groß es ist, wie viele Leute da sind oder wie bekannt wir sind oder sonst irgendwas. Nur mit einem, mit dem Zustand unseres Herzens. So, wenn ich über Gemeinde spreche, dann wird immer wieder die Beziehung da sein zu dem Werk Gottes an unserem Herzen, weil das ist Gemeinde. Wir unterstützen uns gegenseitig und wir gehen vorwärts. Wir machen uns Mut und wir helfen uns und wir erlauben, dass Gott ein Werk tut an unseren Herzen. Dass unser Herz fähig wird zu vertrauen, ihm zu vertrauen und einander zu vertrauen. Dass unser Herz fähig wird, wirklich Demut zu lernen. Dass wir den Mut haben, uns etwas sagen zu lassen, dass wir rauskommen aus der Unabhängigkeit, dass wir rauskommen aus dem Stolz, aus dem Eigenwillen und so weiter. Und Gott will wohnen. Mose sagt einmal, als er betet, sagt, Herr, dass du mit uns bist, das ist doch, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern. Die Gegenwart Gottes ist der Unterschied. Es gibt Gemeinden, die sind 10 und 100 Mal größer als diese Gemeinde. Aber die Gegenwart Gottes ist nicht da. Die Größe hat nichts damit zu tun, ob das von Gott gesegnet ist. Viele Menschen nennen sich gläubig, aber sie kennen in ihrem Herzen nicht wirklich Gott. Und die Gegenwart Gottes ist nicht da. Und die Bibel lehrt, dass es eine spürbare Gegenwart Gottes gibt. Ja, Gott ist allmächtig. Gott ist überall. Gott sieht alles, Gott ist überall. Aber es gibt eine spürbare, erfahrbare Gegenwart Gottes, die man erleben kann und die eine Wirkung auf uns hat. Der allgegenwärtige, große, allmächtige Gott hat keine Wirkung auf unser Herz. Eine Wirkung auf unser Herz hat, wenn der Heilige Geist die Gegenwart Gottes manifestiert. Wie es heißt, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Ja? Da ist Gott zu spüren, da ist Gott zu sehen. Und auch wenn das jetzt nicht mein Thema ist, aber ich erinnere euch daran, die Bibel ist voll von Beschreibungen, von Erfahrungen, die man macht in der Gegenwart Gottes. Die Bibel ist voll von Beschreibungen, dass man etwas spürt, dass man Gott erfahren kann, dass man von ihm berührt wird, dass man ihn anrühren kann, dass man etwas erlebt. Der Friede Gottes. Ist doch ein Gefühl, oder? Geborgenheit in Gott ist ein Gefühl. Wertschätzung Gott gegenüber ist ein Gefühl. Dankbarkeit ist ein Gefühl. Fasziniert sein von ihm ist ein Gefühl. Begeistert zu sein von ihm ist ein Gefühl. Manche Leute denken, je weniger Gefühle in unserem Glaubensleben sind, umso reiner ist unser Glaube. Das kommt aus unserer Kultur, das hat mit Bibel überhaupt nichts zu tun. Da steht genau das Gegenteil. Wir sollen kommen und schmecken und sehen. Schmecken ist ein Sinn. Sehen ist ein Sinn. Wir machen sinnliche Erfahrungen mit Gott. Paulus sagt, dazu sind die Menschen geschaffen, dass sie nach Gott suchen, sich ausstrecken nach ihm und ihn tastend fühlen. Das ist, wozu alle Menschen gemacht sind. Gott will, dass wir ihn fühlen. Nun, das bedeutet nicht, dass er sagt, rennt Gefühlen hinterher. Das bedeutet auch nicht, versucht Gefühle zu erzeugen. Aber doch, Gefühle sind ein wesentliches Element unseres Glaubenslebens. Wir gründen uns nicht auf Gefühle und wir haben einen festeren Grund als Gefühle. Und ich sage es nochmal, wir suchen nicht Gefühle, wir suchen Hingabe, wir suchen Gehorsam, wir suchen Wahrhaftigkeit, wir suchen das Wesen Jesu zu verstehen und in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Aber das hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Ja. Nimm Gefühle aus einer Liebesbeziehung heraus. Was bleibt dann noch übrig? Eine Liebesbeziehung ohne Gefühle ist keine Liebesbeziehung, oder? Es ist Pflicht, es ist Verantwortung oder irgend sowas. Und das ist gut, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Wenn Gefühle nicht drin sind in einer Liebesbeziehung, dann ist sie nicht wirklich tief und echt und rund. Und kein Mann würde sagen, ja, also Gefühle in unserer Beziehung, die brauchen wir nicht. Ich bin jetzt seit 30 Jahren verheiratet und ich habe Gefühle für meine Frau. Und es ist immer noch die gleiche Frau. Und das wäre schlimm und das wäre ein ernstes Zeichen, dass ich in die Seelsorge muss, wenn das nicht so wäre. Und die Bibel ist voll von Beschreibungen von Menschen, die in der Gegenwart Gottes Gefühle erleben, weil sie Gott erleben. Man kann nicht Gott erleben und dann irgendwie ein Gebet formulieren wie im Börsenbericht oder im Wetterbericht. Das ist nicht möglich. Wenn wir Gott erleben, dann kommt Ergriffenheit, dann kommt Dankbarkeit, dann kommt Sehnsucht, dann kommt Verlangen, dann kommt Hunger, dann kommt Bewunderung. All das sind Dimensionen unseres Herzens, die gehören dazu. Aber es gibt auch, und das habe ich viele, viele Male gesehen, und ich bin total dagegen und ich finde es hässlich und abstoßend, es gibt leider auch diesen Versuch, ohne Veränderung des Herzens, ohne Wahrheit, die in das Herz hineinkommt, sich in Gefühle hineinzusteigern. Und das ist absolut abstoßend und ekelhaft. Und das wollen wir nicht haben. Aber deswegen sind wir noch lange nicht gegen Gefühle, weil Gott für Gefühle ist. Ja? Aber die richtigen Gefühle kommen durch Hingabe des Herzens. Je mehr wir in Demut kommen, je mehr wir in Wahrhaftigkeit kommen, je mehr wir in Echtheit kommen, umso mehr kann Gott unser Herz berühren. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Aber dem Stolzen widersteht er. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gott möchte sein Volk stärken. Gott möchte sein Volk ermutigen. Gott möchte uns aufstatten. Seine Gegenwart ist die Antwort auf Sorge und Furcht. Und etwas, was jetzt schon anfängt, immer mehr eine Plage zu werden, ist Sorge und Furcht. Und manche Leute sind völlig konfus, weil sie zu viel vorm Internet sitzen und all die letzten verrückten, ausgedachten Pseudo-Berichte dort lesen über die Schweinegrippe und all diese Dinge und sind völlig durch den Wind. Und man fragt sich ja, wo ist jetzt Gott? Wo ist jetzt dein Vertrauen in Gott? Und all diese ganzen Verschwörungstheorien und all diese ganzen Geschichten. Leute sind so durch den Wind, weil sie keinen Schutz haben gegen Sorge und gegen Angst. Und das wird eine Geißel werden. Das wird die Menschen terrorisieren. Angst ist eine Waffe des Feindes. Und die Antwort Gottes auf Angst ist Vertrauen. Die Antwort Gottes auf Angst ist Vertrauen. Und das Vertrauen kommt, wenn wir ihn kennenlernen. Und das Vertrauen wächst, wenn wir ihn wirklich kennenlernen. Und wir lernen ihn kennen, nicht durch Bücher. Wir lernen ihn kennen durch Beziehung, durch Gemeinschaft. Seine Gegenwart ist der Schlüssel, um ihn kennenzulernen. Der Schlüssel, um verändert zu werden. Der Schlüssel, um ihm Raum zu machen, in uns zu wirken. So, Gemeinde ist ein Ort, nicht ein geografischer Ort, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig Mut machen, die sich ermutigen, die sich an die Hand nehmen, sagen, komm, wir gehen weiter und Bruder, jetzt bist du in der Krise, okay, da gehst du durch, wir helfen dir. Gestern war ich dran, heute bist du dran. Ja, wir gehen durch. Gemeinde ist ein Ort, wo Gott tiefe Dinge an den Herzen tut. Und das ist manchmal nicht einfach, da durchzugehen. Wenn unsere schöne Meinung über uns selber von der Realität zerschmettert wird und wir entdecken, was da für Bosheit und für Untiefen und für Gemeinheit und für Selbstsucht und Rebellion manchmal in unseren Herzen wohnt, dann ist das nicht einfach. Aber der Bruder ist gerade dadurch und er sagt, komm, ich weiß, was das ist und das sind die nächsten Dinge und so gehst du dadurch. Und so helfen wir uns und stärken uns und ermutigen uns. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam Gott hinterhergeht, die gemeinsam lernt, dem Herrn nachzufolgen, ihn zu suchen und Raum zu machen in ihrem eigenen Leben für den Herrn. Er will wohnen in der Mitte seiner Kinder. Das ist seine Sehnsucht. Paulus sagt, dass die Gemeinde gebaut wird als eine Wohnstätte, eine Behausung Gottes im Geist. Das ist die gewaltige Parallele zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Es gibt viele Unterschiede, aber es gibt auch viele Parallelen. Und hier soll ein Heiligtum gebaut werden, damit Gott wohnen kann. Und Paulus sagt, Epheser 2, 22, die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Und Petrus sagt, die Steine sind Menschen. Die Steine sind Menschen. Wir sind die lebendigen Steine. Und wir werden zusammengebaut zu einem Tempel Gottes. Und Gott will kommen und Wohnung nehmen. Wichtig ist, Menschen sollen etwas bauen, damit Gott kommen kann. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Manche haben die Idee, ja, Gott ist ja allmächtig, der kann ja machen, was er will. Gott ist allmächtig im Himmel, aber nicht auf diesem Planeten. Er ist extrem begrenzt in seinem Handeln hier auf diesem Planeten. Er ist begrenzt durch die Unwilligkeit in den Herzen seiner eigenen Kinder und er ist begrenzt durch andere Dinge. Darauf komme ich noch später zu sprechen. Und wenn wir dieses Bild haben von einem allmächtigen Gott, der unbegrenzt tun kann hier auf der Erde, was er tun will, dann haben wir Riesenprobleme. Ja, warum tut er es dann nicht? Und dann kommt die nächste Idee, ja, weil er nicht will. Weil wenn er wollte, könnte er ja. Das ist die Logik. So viele sind krank, ja, wenn Gott die heilen wollte, dann wären die ja gesund, weil Gott ist ja mächtig und Gott ist der Heiler. Also wenn er sie nicht gesund macht, dann heißt das, er will, dass sie krank sind. Vorsichtig vor einer Logik, die sich entfernt vom Wort Gottes. Bei Jesus sehen wir, dass der Heilige Geist auf ihm war. Er war gesalbt, Gefangene freizusetzen. Er war gesalbt, Heilung zu bringen. Er war gesalbt, den Blinden die Augen aufzutun. Und trotzdem hatten Menschen in Nazareth, in seiner Heimatstadt, die Möglichkeit, diesen Fluss des Geistes, der von ihm ausging und wohltun wollte, zu stoppen. Der Unglaube der Menschen hat Jesus gehindert zu handeln. Er wollte, aber er konnte nicht. Das Wort Gottes sagt, er konnte in Nazareth keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. So der gesalbteste, befähigteste, bevollmächtigste Mann Gottes, der je auf diesem Planeten gelebt hat und leben wird, der Sohn Gottes selbst, konnte nicht tun, was er tun wollte. Weil Menschen in ihrer negativen Herzenshaltung ihn gehindert haben. Diese Idee von dem allmächtigen Gott ist eine religiöse Lüge, die uns in Passivität bringt und die Gott den schwarzen Peter zuschiebt. Bei uns ist alles okay, aber er ist noch nicht bereit. Wir wissen nicht warum, aber Gottes Wege sind unergründlich. Und wenn er dann mal bereit ist, dann wird er es schon tun. Ihr Lieben, das hat mit Bibel nichts zu tun. Das ist nicht die Art, wie die Bibel das Wirken Gottes beschreibt. Sondern wird gesagt, wir sollen etwas tun, wir sollen uns Gott nahen, wir sollen ihn suchen, wir sollen beharrlich anklopfen. Und dann wird uns aufgetan. Das bedeutet doch, wenn ich nicht beharrlich anklopfe, wird mir nicht aufgetan. Ja. So dieser Allmächtige, die Idee von diesem allmächtigen Gott, der auf der Erde tun kann, was er will, ist eine gewaltige Lüge, die uns in Passivität bringt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und trotzdem gehen Massen von Menschen verloren. So Gott braucht die Kooperation. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Das heißt, wenn sie jetzt nicht gehorsam sind, wenn sie jetzt nicht bauen, wird er nicht Wohnung nehmen. Gott macht sich abhängig von Menschen. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Gott macht sich abhängig. Und da ist eine Einladung und ein Flehen. Kooperiert. Gebt euch hin. Hört zu. Gehorcht, damit ich tun kann, was ich tun möchte. Baut mir ein Heiligtum. Und nicht nur sollten sie dann irgendwas bauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, im Vers 9, im nächsten Vers, nach allem, was ich dir, Mose, zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also das heißt, als Mose auf dem Berg war, der Herr zeigt ihm etwas. Er zeigt ihm ein Modell, er zeigt ihm den Plan, er zeigt ihm das, was Gott haben will. Und dann sagt er Mose, genauso wie ich es dir gezeigt habe, so musst du es bauen. Du bist verantwortlich, dass genau das gebaut wird, was ich dir gezeigt habe. Nichts anderes. Und Mose natürlich hatte eine Menge Helfer, konnte das ja nicht alleine alles tun. Und er war verantwortlich, dass die Helfer sich an die Anweisungen hielten, die er vom Himmel bekommen hat. Gott machte Mose verantwortlich, dass die Helfer alle folgen dem Plan, den Gott dem Mose gezeigt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und viele Gemeinden entwickeln sich nicht weiter. Viele Gemeinden verändern sich nicht. Viele Gemeinden machen keinen Raum für Gott, weil sie dieses simple Prinzip vernachlässigen. Sie sind sehr motiviert und eifrig. Aber Paulus sagt, Eifer ohne Erkenntnis ist nicht Nütze. Wir brauchen Eifer, wir brauchen Hingabe, wir brauchen Entschiedenheit, wir brauchen Treue. Ja, aber das ist nur ein Teil. Und wir brauchen auch ein Verständnis, was soll denn hier gebaut werden? Worum geht es überhaupt? Was ist eigentlich das Wesentliche, was Gott hier haben will? Und ich glaube, dass jede Gemeinde, jede örtliche Gemeinde eine eigene Berufung hat. Und ich glaube, dass jede Gemeinde eine allgemeine Berufung hat, die sie teilt mit jeder anderen Gemeinde. Und wie es im persönlichen Leben ist, so ist es auch in einer Gemeinde. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Plan für dein Leben ist anders als der Plan für mein Leben oder für die Person neben dir. Und das ist eine spannende Sache, den Plan Gottes herauszufinden und da hineinzugehen. Das ist Abenteuer, das ist gewaltig. Und viele Leute haben Verlangen, den Plan Gottes zu kennen. Das ist, warum sie den Propheten hinterherrennen. Leider gefällt den Propheten das so sehr, dass die Leute hinterherrennen und sie überziehen oftmals ihren Dienst und ihre Autorität und sie wollen ein bisschen Gott spielen. Gott zeigt dir deinen Plan. In dem Maße, wie du Schritte gehst. Es würde uns nichts nützen, wenn jetzt jemand kommt und prophezeit, du hast die Aufgabe, du bist das und du sollst das tun und so weiter. Das nützt überhaupt nichts. Und ich habe fürchterliche Auswirkungen von solchen Diensten gesehen. Was wir brauchen, ist ein Verständnis von den allgemeinen Dingen Gottes. Von den allgemeinen Absichten Gottes in meinem Leben. Und die allgemeinen Absichten Gottes in meinem Leben sind genau dieselben wie in deinem Leben. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, sollst ein Diener werden, sollst in das Bild Jesu umgeformt werden. Das sind verschiedene Aspekte dieser einen allgemeinen Berufung und die haben wir alle gleich. Da ist gar kein Unterschied. Und nun ist es so, wenn ich erkennbare Schritte mache hinein in die allgemeine Berufung, dann zur richtigen Zeit, wie Gott das für nötig hält, fängt er an, mir die speziellen Dinge meiner Berufung zu offenbaren. Aber wenn ich nicht mich danach ausstrecke, ein Diener zu werden, wenn ich mich nicht danach ausstrecke, in das Bild Jesu hineinzukommen, dass mein Herz verändert wird, wenn ich mich nicht danach ausstrecke, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dann kann und dann wird Gott nicht Dinge meiner Berufung offenbaren. Das ist völlig überflüssig. Und der prophetische Dienst ist nicht dazu da, Leuten den Plan Gottes für ihr Leben zu zeigen. Das ist nicht die Aufgabe des prophetischen Dienstes. Und genauso eine Gemeinde. Eine Gemeinde hat eine spezielle Berufung. Ich habe keine Ahnung, was die Berufung dieser Gemeinde ist. Ist auch nicht, selbst wenn ich es wüsste, meine Aufgabe, euch das zu erzählen. Aber ich weiß es auch gar nicht und habe mich auch nicht danach ausgestreckt. Aber nur, wenn die Gemeinde sich danach ausstreckt, in die allgemeinen Dinge Gottes, in die allgemeine Ordnung, die für alle Gemeinden gilt, hineinzukommen, dann wird sie freigesetzt werden, in das Spezielle hineinzukommen. Manche Gemeinden aufgrund ihres Umfelds oder so haben einen Dienst an Studenten oder was weiß ich, im Rotlichtviertel oder was weiß ich, es gibt so viele verschiedene Zielgruppen und so viele verschiedene Dienste und so viele verschiedene Dinge, die Gott tun will. Aber was meine Aufgabe ist, euch zu ermutigen und euch zu helfen, vom Wort Gottes ganz klar zu sehen, das sind die allgemeinen Ordnungen Gottes. Die fangen wir an zu verstehen, die fangen wir an zu begehren und dann gehen wir Schritte und dann wollen wir da hinein. Und wenn wir da hineingehen, dann wird das andere auch kommen. Wir haben eine Verantwortung, mit Gott zu kooperieren. Wir bauen nach seinem Plan. Wir bauen nicht irgendetwas. Und wenn du hier das studierst, 2. Mose ab Kapitel 25 bis Kapitel 40, dann hast du eine Fülle von Detailbeschreibungen, wie dieses Heiligtum aussieht. Die Form, das Material, die Farbe, die Größe. Alles wird minutiös beschrieben. Kapitel nach Kapitel. Und immer wieder zwischendurch kommt diese Erinnerung und diese Ermahnung. Hier zum Beispiel Vers 40 noch im selben Kapitel. Und sieh zu, dass du, nämlich Mose, alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nächstes Kapitel, 26, Vers 30. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist. 27, 8. Wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so soll man es machen. Kapitel 31. Dazu habe ich jedem dieser Mitarbeiter, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Kapitel 39. 4, 5 Mal, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und Vers 32, Kapitel 39, Vers 32, so wurde die ganze Arbeit der Wohnung des Zeltes der Begegnung vollendet. Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. So machten sie es. Die Betonung ist so eindeutig. Gott sagt, es ist mein Haus. Und ihr müsst es tun, so wie ich es euch gezeigt habe. Nicht irgendwie. Nicht wie euch das gefällt. Ja? Stellt ihr mal vor, dann diese verschiedenen Materialien dort. Ziegenfelle und Decken und so weiter. Und dann werden genau die Farben genannt. Ganz genau beschrieben. Und dann liest du nirgendwo, die Leute sagen, du, das müssen wir aber nochmal durchdiskutieren. Das ist jetzt wirklich nicht die Trendfarbe. Also da sollen wir schon ein bisschen doch mit der Mode gehen. Da wird ja keiner zu uns kommen, wenn wir da Farben benutzen, die im Moment gar nicht in sind. Da kann man viele kluge Ideen haben, aber die Betonung war, Leute, vergesst niemals, es ist meine Wohnstätte. Und ihr habt nicht die Aufgabe, eigene Vorschläge einzureichen, ihr habt die Aufgabe, meinen Plan zu gehorchen. Die Abwesenheit von dieser Einstellung ist der Grund für viel Durcheinander in vielen Gemeinden. Die Abwesenheit dieser Einstellung. Gott ist Gott, es ist sein Haus. Wir sind nicht dafür da, Vorschläge zu machen. Wir sind dafür da, zu gehorchen dem Plan, den er uns gegeben hat. Wenn das fehlt, gibt es Uneinigkeit, Parteiungen und Streit und Durcheinander und Flügelkämpfe in der Gemeinde. Und es klingt so einfach, die Gemeinde gehört Gott. Aber bis das in jedes Herz hineingekommen ist, ist ein weiter Weg. Und darum müssen wir ringen, für unser eigenes Herz und dann für den Bruder und die Schwester. Es geht nicht darum, was dir gefällt. Es geht nicht darum, was mir gefällt. Es geht nicht darum, was dem Baptistenbund gefällt. Es geht nicht darum, was den anderen Nachbargemeinden gefällt. Es geht um all das überhaupt nicht. Es geht um eins. Was sagt der Herr der Gemeinde? Um das eine geht es. Und wenn mir das nicht gefällt und ich stelle fest, das ist aber nicht, wie ich das haben will, dann renne ich zum Herrn und sage, Herr, ändere meinen Geschmack. Und ich versuche nicht, eine Mannschaft um mich zu scharen, um den Plan zu kippen. Hallo. Wenn ich nicht übereinstimme mit dem Plan Gottes, dann habe ich ein Problem. Und das Problem wird gelöst, indem ich sage, Herr, hier ist mein Herz. Änder mein Herz. Hilf mir zu lieben, was du liebst. Weißt du, als ich verlobt war, vor über 30 Jahren, ein Schock war, meine Frau liebte Rosa. Also nicht eine Frau namens Rosa, sondern die Farbe Rosa, bitte. Und aufgrund meiner schrägen Prägung war Rosa eine Farbe, die habe ich verachtet. Rosa stand für mich für etwas und ich habe Rosa überhaupt nicht ausstehen können. Aber meine Frau liebte Rosa. Und weil ich ein Chaot war und sie einen geordneten Haushalt hatte, war die Sache klar, wenn wir heiraten, ich ziehe in ihre Wohnung und nicht umgekehrt. Weil während ich Junggeselle war, war sie ein einziges Mal in meiner Wohnung. Und sie hat gesagt, ich komme nie wieder in deine Wohnung. Also da war klar, ich ziehe in eine Wohnung, wo Rosa ist. Das war ein Problem für mich. Und was habe ich gemacht? Nicht alle meine Kräfte zusammengezurrt, um sie zu überzeugen, Rosa ist eine blöde Farbe, man muss wegkommen von Rosa. Nein, ich habe gesagt, Herr, ändere meinen Geschmack. Hilf mir, dass ich wenigstens Frieden habe mit Rosa. Ich muss sie ja nicht gleich lieben, aber wenigstens, dass ich Frieden habe. Es gibt eine Menge Vorlieben und Menge Dinge, die wir gerne so hätten. Und wir müssen uns erinnern, immer wieder an diese eine Grundtatsache. Das, was hier gebaut wird, ist für ihn, nicht für mich. Es ist für ihn. Und es geht darum, was will er, nicht was gefällt mir, was mag ich gerne. Es geht um ihn, es geht um seinen Plan, es geht um seinen Geschmack und seine Vorlieben. Es ist ein Haus für ihn. Wir sind da für ihn. Und wenn wir das begreifen, dann wird er da sein für uns. Und dann wird er auch da sein mit uns zusammen für die Stadt oder die Region oder für Nationen. Aber zuallererst muss klar sein, Jesus ist das Haupt. Er ist der Erfinder von Gemeinde. Er hat das Patent. Und wer der Erfinder ist von irgendeiner Sache oder der Schöpfer irgendeiner Idee, er kann bestimmen, wie das Ding sein soll. Wenn jemand ein Lied komponiert, schreibt da unten drunter Copyright, das ist sein Lied und er hat es so gemacht und die ganze Welt kann sagen, ja, warum hast du nicht so gemacht? Er hat es so gemacht, wie er es machen wollte, fertig. Und er darf das, weil er ist der Autor, er ist der Komponist. Er darf das. Und keiner kann sagen, ich weiß was Besseres. Und Gottes Pläne sind vollkommen. Das fühlt sich nicht immer so an. Und wir denken, wir haben bessere Ideen. Aber das ist das menschliche Herz. Es will nicht so schnell sich beugen. Es will nicht so schnell loslassen. Es will nicht so schnell in eine Haltung der Hingabe kommen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Aber das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn diese Haltung nicht da ist, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dann haben wir Diskussionen ohne Ende. Und das Ziel der Diskussionen ist nicht, einen Konsens zu finden, sondern den Plan Gottes aufzuhalten. Hallo? Das Ziel der Diskussionen ist nicht, eine bessere Meinung zu finden. Das Ziel ist, den Prozess des Bauens zu stoppen. Es gibt nicht zu diskutieren, es gibt zu hören, es gibt zu fragen, es gibt zu suchen. Herr, hilf du mir, deine Gedanken zu verstehen, deine Absichten. Hilf du mir, dass ich in das hineinpasse, was du jetzt machst. Nicht das, was Gott macht, muss in meine Ideen passen, sondern ich muss hineinpassen in das, was er dort bauen will. Diese Hingabe, dieses Herz, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du bist Gott. Und du suchst keine Ratgeber. Gott ist nicht arm an Ideen und kein Mensch kann seine Ideen verbessern. Seine Wege sind vollkommen. Was Gott sucht, sind Menschen, die den Mut haben, mit ihm zu gehen. Und das bedeutet immer, ihr Lieben, so wie momentan die geistige Landschaft in Deutschland ist, das bedeutet immer, gegen den Strom zu schwimmen. Das bedeutet, in Kämpfe zu kommen. Das bedeutet, einen Preis für die Wahrheit zu bezahlen. Das bedeutet, Verfolgung zu erleben. Die Wahrheit in christlichen Kreisen an vielen Stellen wird mit Füßen getreten. Und Gott ist nicht willkommen. Gedanken und Worte und Texte über Gott, ja, aber er selber als Person, der bestimmen möchte, der regieren möchte, der seine Ordnung aufrichten möchte, Gott ist an vielen Stellen nicht willkommen. Und das ist eine schlimme Sache. Wenn im alten Bund ein Haus gebaut wurde für Gott, und Gott sagt, ich habe den Plan und ich will nur, dass ihr genau so baut, wie ich den Plan gegeben habe. Dann ist es doch sehr naheliegend zu denken, wenn im neuen Bund ein Haus für Gott gebaut wird, dann gibt es wiederum einen Plan. Oder? Das ist doch sehr naheliegend. Wenn Paulus sagt als Apostel, ich bin der weise Baumeister, dann bedeutet das, der hat einen Plan, der weiß, was er da machen muss. Der hat einen Plan bekommen und er ist verpflichtet, nach diesem Plan zu bauen und zu arbeiten. Er kann nicht sagen, ich bin Apostel und ich mache jetzt, was ich will und alle anderen müssen tun, was ich sage. Nein, er war verantwortlich, dass der Plan Gottes durchgeführt wurde. Gott hat einen Plan. Und wie viele Male habe ich im Gespräch mit geistlichen Leitern diese Idee gehört. Ja, Gott hat uns das Evangelium gegeben, aber wie die Gemeinde aussieht, wie die geleitet wird, das hat er uns überlassen. Und die einen machen das so und die anderen machen das so und die nächsten machen das wieder anders. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott hat eine Grundordnung für die Gemeinde. Für diese Gemeinde und für jede andere Gemeinde auf diesem Planeten, ob das in Asien ist, ob das in Afrika ist, ob das in Südamerika ist. Gott hat einen Plan und dieser Plan ist beschrieben in seinem Buch. Das teilt dann nicht Propheten mit in irgendwelchen Visionen, sondern das hat er niedergeschrieben und wir alle, die wir des Lesens mächtig sind, wir können das selber nachlesen. Wir müssen nicht vertrauen, hoffentlich hat dieser Prophet richtig geschaut, hoffentlich waren das keine Pizzaträume, hoffentlich war das wirklich etwas vom Herrn. Ja, sondern wir alle können nachlesen und wir alle können prüfen und wir alle können hier oben das Denken einschalten und können sagen, sind meine Gedanken identisch mit den Gedanken Gottes? Irrtümer, wer Irrtümer sehen will, kann man sehen, wenn man mit der Wahrheit sich beschäftigt. Wer Irrtümer nicht sehen will, und das gibt es auch, dem kannst du die Wahrheit zeigen und er glaubt trotzdem an seine Irrtümer. Der ist nicht durch Fakten zu überzeugen. Das Wesen von Vorurteil ist, man hat ein Urteil gefällt, was nicht durch die Beachtung der Fakten zustande gekommen ist. Das ist das Vorurteil. Und das heißt, dass Fakten niemals ein Vorurteil kippen können. Weil der ein Vorurteil hat, gründet sich nicht auf Fakten. Er sagt nicht, deswegen A, B, C, D, diese Sache, diese Sache, diese Sache, deswegen habe ich diese Meinung. Nein, er hat diese Meinung, weil wir haben das schon immer so gemacht. Oder das habe ich von dem und dem gelernt. Ja? Oder das ist einfach so. Nein, die Dinge, wie sie sind, sind beschrieben in Gottes Wort. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir in Übereinstimmung kommen können mit ihm. Römer 12, Vers 2. Wir sollen rauskommen aus der Anpassung an die Welt durch Erneuerung unseres Sinnes. Wir alle haben einen Teil unseres Lebens bis zu unserer Bekehrung in diesem System gelebt, was die Bibel Welt nennt. Und Welt ist nicht Kaugummi und Blue Jeans oder Minirock. Welt ist ein Herrschaftssystem unter der Herrschaft Satan. Das ist Welt. Und mitten in dieser Welt kann man karitativ sein und Geld spenden und gute Werke tun. Und man ist trotzdem Teil des Weltsystems. Und die einzige Möglichkeit, die Welt zu verlassen, ist nicht zu sterben, sondern transferiert zu werden in das Reich Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit, das Herrschaftsgebiet Satans zu verlassen. Das nennt man Bekehrung. Bekehrung ist nicht, ich werde jetzt mal fromm und ich gehe mal zur Gemeinde, vielleicht haben die da irgendwie was Gutes für mich. Bekehrung ist, ich kehre von meiner Unabhängigkeit um. Ich mache jetzt nicht mehr, was ich will, ich bin nicht mehr der Maßstab aller Dinge, sondern ich beuge meine Knie vor dem König. Und ich sage, Herr, ich will jetzt lernen, dir zu gehorchen. Ich will lernen, dir zu dienen. Ich will lernen, für dich zu leben. Das ist wirkliche Bekehrung. Und wenn ich so durch das Land reise, dann denke ich, oftmals ein Grund für Probleme in der Gemeinde ist, weil Leute mitmachen wollen, die gar nicht bekehrt sind. Die sind so reingewachsen. Die waren schon immer da. Ich hörte von einem Ältesten, der wollte, dass sein unbekehrter Sohn im Lobpreis mitspielt. Und er konnte gar nicht verstehen, dass andere damit ein Problem hatten. Das ist doch der liebe Sohn und der ist doch nett. Klar, der ist noch nicht bekehrt, aber der ist doch nett. Und er meint es doch gut. Ihr Lieben, Lobpreis ist ein heiliger Dienst von heiligen Menschen. Und wer Gott nicht kennt und wer nicht Gott die Ehre geben will mit seinem Instrument, für wen wird er denn spielen am Sonntagmorgen? Ich kenne eine Gemeinde, da muss alles schön sein und alles vollkommen sein und alles muss da sein. Und da fehlt der Schlagzeuger und da holen sie sich einen von der Straße. Einen Unbekehrten. Und er kommt Sonntagmorgens und spielt im Lobpreis. Kriegt sein Geld nach dem Spielen und dann geht er, vor der Predigt geht er nach Hause, weil er hat ja seinen Job getan. Warum soll er sich die Predigt anhören? Er ist ja kein Kind Gottes. Er hat doch mit dem ganzen Zeug nichts zu tun. Er hat dann nur einen Job. Kannst du nachempfinden, dass das eine Beleidigung Gottes ist? Oder sagst du, doch schön, da haben die ein Drama, vielleicht bekehrt er sich ja noch. Es ist eine Beleidigung Gottes, wenn wir Personal anheuern für einen heiligen Dienst, die Gott nicht kennen und die Gott nicht kennenlernen wollen. Es ist eine Beleidigung Gottes. Aber wenn Gott uns nicht bekannt ist, wenn wir ihn gar nicht sehen als jemand, den man beleidigen kann, den man kränken kann, den man verletzen kann, den man wehtun kann, ja, dann machen wir alle möglichen Dinge, die uns gerade so einfallen. Später will ich morgen oder irgendwann auf den Punkt kommen, dass wie wir Gott kennen und wie wir ihn erleben, hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit Gott umgehen, wie wir mit der Gemeinde umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir ihn nicht wirklich kennen, dann können halt die seltsamsten Dinge passieren. Von den Heiden, die reinkommen, sagen, das kann doch nicht christlich sein, was ihr da macht. So benehmen sich doch nicht Christen, aber wir sehen das nicht. Wir sind wie blind. Das ist ein Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und dem Maß, wie wir Gott wirklich kennen. So, Gott hat einen Plan für die Gemeinde. Und er möchte, dass wir diesen Plan studieren, dass wir diesen Plan verstehen und annehmen und dass wir nach diesem Plan bauen, egal was uns das kostet, egal was das den anderen kostet und egal was andere über uns sagen. Weil wir sind verantwortlich vor Gott, nicht vor den anderen. Wir sind verantwortlich vor Gott. Und vielleicht führt Gott euch in seine Ordnungen und ihr tut Dinge, die keine Gemeinde in dieser Stadt tut. Und? Vielleicht rümpfen sie die Nase und sagen, die spinnen jetzt. die waren doch immer so normal. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wir können nicht sagen, ja, wenn wir das tun, das gibt Aufruhr in der Stadt. Sondern gefällt es unserem Gott, gefällt es ihm. Und wenn es ihm gefällt, dann tun wir es. Und dann beten wir für die, die sich aufregen. Und wir segnen sie. Und wir lassen uns nicht in fleischliche Streitigkeiten hineinziehen. Wir segnen sie und sagen, hallo, wir möchten tun, was die Bibel sagt. Und Gottes Wort ist uns gegeben, um Gottes Gedanken kennenzulernen. Seine Gedanken sind niedergeschrieben in einem Buch. Sodass wir nicht sagen müssen, ja, wie du diese Vision auslegst, die würde ich ganz anders auslegen. Sondern das steht geschrieben. Das sind klare Dinge geschrieben im Wort Gottes über wie Gemeinde funktioniert, wie Gemeinde aufgebaut wird, wie Gemeinde geleitet wird. Und es ist erschreckend, dass viele, viele Menschen großen Frieden in Anführungsstrichen dabei empfinden, die Ordnung Gottes zu ignorieren. Das ist erschreckend. Und das zeigt mir wiederum, sie kennen Gott nicht. Wie Paulus sagt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn mit ihren Werken. Morgen werden wir ein bisschen über Strukturen sprechen in der Gemeinde, aber lass uns das schon mal als ein Beispiel nehmen. Viele Gemeinden empfinden überhaupt nichts Schlimmes daran, einen Vorstand zu wählen. Sie finden das sehr fortschrittlich. Das ist doch demokratisch, das ist doch angemessen. Und es scheint niemandem aufzufallen, dass in der Bibel so etwas nicht vorkommt, dass da ganz andere Ordnungen sind und dass Leiterschaft auf eine ganz andere Art und Weise eingesetzt wird, als das irgendwie in menschlichen Vereinen der Fall ist. Und dann sagt man ganz großzügig, ja, da kommt Gott schon mit klar, da hat er kein Problem mit. Woher wissen wir das eigentlich? Sieh zu, dass du alles so machst, wie ich dir geboten habe. Gott hat Ordnungen gegeben. Und die Ordnungen sind dazu da, dass wir sie respektieren. Gottes Ordnung zu respektieren, heißt ihn zu respektieren. Hallo, das ist ein guter Satz zum Aufschreiben. Gottes Ordnung zu respektieren, heißt ihn zu respektieren. Rede nicht von Furcht Gottes, rede nicht davon, dass du Gott liebst, wenn du dich um seine Ordnung nicht kümmerst oder seine Ordnungen verdrehst in das, was dir irgendwie in den Kram passt. Rede nicht davon, dass du Gott respektierst. Wer Gott respektiert, sagt, okay, was will Gott? Wo finde ich den Willen Gottes? Nicht in meinen Träumen und Visionen und prophetischen Erfahrungen. Ich finde den Willen Gottes im Wort Gottes. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Und wir erneuern unser Denken. Das heißt, wir erforschen die Gedanken Gottes, und wann immer wir die Gedanken Gottes finden im Widerspruch zu unseren Gedanken, schmeißen wir unsere Gedanken raus und erwählen die Gedanken Gottes. Das ist, was vor 150 Jahren die Baptisten getan haben. Sie haben das Wort Gottes studiert und sie haben gesehen, diese Kinder- und Babybesprengelung ist eine gewaltige Lüge. Was das Wort Gottes lehrt, ist, dass Menschen sich bekehren müssen und dann werden sie durch Untertauchen getauft. Das ist, was sie gefunden haben im Wort. Das kam nicht aus Visionen, das kam nicht aus Träumen, das kam nicht aus irgendwas, das kam aus intensivem Studium des Wortes. Und für diese Wahrheit haben damals diese Menschen, die dann eine ganze Bewegung gebildet haben in England und dann auch in Deutschland, Onkel Lehmann, schon mal gehört den Namen? Dafür haben die einen Preis gezahlt. Sie haben gesagt, das müssen wir tun, was hier geschrieben steht. Onkel ist ins Gefängnis gekommen wegen der Taufe. Und jetzt, 150 Jahre später, jetzt setzen sich Chefs zusammen mit Leuten aus der Landeskirche und sie verhandeln und sie formulieren und sie machen ein Papier, wie sie gegenseitig sich die Taufe anerkennen können. Unsere Taufe ist richtig und eure Taufe ist auch richtig. Hallo. Also hat Onken sich geirrt? Haben die Täufer damals sich geirrt? Sind die alle umsonst umgebracht worden? Haben die alle nicht die Bibel verstanden oder was? Gott hat sich mächtig zu dieser Bewegung damals gestellt und innerhalb von kurzer Zeit gab es Gemeinden überall in Deutschland. Und weißt du, das Wort Baptisten, das war, was den Leuten hinterhergerufen wurde, das war ein Schimpfwort. Das war ein Schimpfwort. Die Leute haben Christen, die an die biblische Taufe geglaubt haben, sie haben sie verächtlich genannt Baptisten. So eure Väter, eure geistlichen Väter haben einen Preis bezahlt für die Wahrheit. Aber das war nicht die letzte Wahrheit, die Gott geoffenbart hat oder die Gott wiederhergestellt hat, über die Gott sein Licht gegeben hat. Und es ist leider so, dass die, die eine gewaltige Offenbarung bekommen haben von Gott und die einen Schritt vorwärts gehen und die einen Preis bezahlen für Wahrheit, oftmals nicht fähig sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und als gut 50 Jahre später der Heilige Geist ausgegossen wurde und man auf einmal gesehen hat, hey, zum Christsein gehört die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Reden in neuen Sprachen, haben die Baptisten genau dasselbe gemacht, was vorher die anderen mit ihnen gemacht haben. Und sie sind stehen geblieben und sind nicht weitergegangen. Und dank sei Gott für diesen mutigen Schritt hinein in die neutestamentliche Taufe. Aber es gibt viele andere Wahrheiten, die jetzt dabei sind, entdeckt zu werden und wiederhergestellt zu werden. Das sind keine neuen Ideen, das sind die uralten Ideen. Wir brauchen keine neuen Theologien, wir brauchen keine neuen Gedanken, wir brauchen nur Licht über das, was Gott wirklich gesagt hat. Und wenn er es gesagt hat und wir sehen es in unserer Bibel, dann ergreifen wir es und wir sagen nicht, aber wenn wir es ergreifen würden, was würde es uns kosten? So rechnen Leute, die ihre Haut retten wollen. Aber Leute, die ihr Herz an Jesus verschenkt haben, die sagen, mir ist egal, was da drin steht. Ich nehme es, ich gehe damit. Ich will meinem Gott gefallen. Ich will ihn ehren. Ich will ihn erfreuen. Wir erneuern unser Denken. Und das ist das Kennzeichen eines Jüngers. Damit beginnt Jüngerschaft. Römer 12, Vers 2 ist der erste praktische Schritt, wie die Herrschaft Christi, die man proklamiert hat, die man erklärt hat, jetzt Substanz gewinnt oder wie sie jetzt Gestalt annimmt. Die Erneuerung des Denkens ist der erste Schritt hinein aus dem Herr, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen, du sollst Gott sein, in einen praktischen Lebensstil. Erst ändern wir unser Denken und dann ändert Gott unser Herz. Oder sagen wir es ein bisschen differenzierter, wir ändern unser Denken, daraufhin ändern wir unsere Entscheidungen und unseren Lebensstil und dann ändert Gott uns innen. Das ist der Weg. Es beginnt mit dem Denken, es beginnt mit einer Entscheidung, es beginnt mit einem Tun und daraus wird ein Lebensstil und Gott ändert uns in uns drin. Niemand kann sich da drin ändern. Niemand kann sein Herz ändern. Aber jeder von uns kann seine Gedanken ändern. Jeder von uns kann sagen, Herr, zeig du mir, wo ich noch Bretter vorm Kopf habe. Und es ist schon ein Ausdruck von Stolz zu denken, nur weil du den Namen Jesu aussprechen kannst, bist du sicher, dass du keine religiösen Bretter mehr hast vorm Kopf? Das ist dann ein Zeichen von, du kennst die Bibel nicht, du kennst das Leben nicht, du kennst dich selber nicht. Ja. Wenn die Apostel, die mit Jesus gegangen sind, 3 Jahre und von ihm gelehrt wurden, erfüllt vom Heiligen Geist, noch 10 Jahre nach Pfingsten theologische Bretter vorm Kopf hatten. Wenn das mit den Aposteln möglich war, könnte es nicht auch vielleicht mit uns möglich sein. Hallo, Das ist eine gute Frage. Oder sagen, nein, Irrtümer und religiöse Dinge im Kopf, die habe ich ganz gewiss nicht. Gottes Licht geht schrittweise. Gott gibt Licht Schritt für Schritt. Und wenn wir für eine Sache Licht bekommen und dann sie umsetzen, gibt er mehr Licht. Wenn wir sie nicht umsetzen, dann bekommen wir nicht weiteres Licht. Sogar wir verlieren das, was wir schon bekommen haben. Ist schon Zeit zum Gehen? Nee, ich habe noch ein paar Minuten. Okay. Das ist so wichtig. Wenn wir etwas verstehen vom Willen Gottes und wir weigern uns, weil es gefällt uns nicht, es ist zu unbequem, es kostet zu viel, es fühlt sich nicht gut an. Wir werden stagnieren, wir werden stehen bleiben, wir werden nicht weiter wachsen. Und die Klarheit, die wir schon bekommen haben, werden wir höchstwahrscheinlich auch verlieren. So, Gemeinde bedeutet, ich will lernen, ich will verändert werden, ich will Gottes Wege kennenlernen, ich will verstehen, was er wirklich sich vorgestellt hat, was seine Sichtweise ist, was sein Verständnis ist von Gemeinde. Das ist der Anfang von wirklichem Bauen. Und man kann nur Gemeinde bauen mit Menschen, die diese Haltung haben. Sagen, hier bin ich, wenn du mir zeigst aus der Bibel, dass meine Gedanken verkehrt sind, übernehme ich, was die Bibel sagt. Nur mit diesen Menschen kann man bauen. Die anderen kann man ertragen und segnen und man lernt viel Vergebung und viel Geduld und Gott gebraucht sie für unsere Heiligung, wunderbar. Aber man kann nicht mit ihnen bauen. Das ist ein Unterschied zwischen einem Gottesdienstbesucher, ob der sich Gemeindemitglied nennt oder nicht, zwischen einem Gottesdienstbesucher, der unabhängig ist in seinem Denken, und einem Jünger, der sagt, hier bin ich, lehre mich das Wort. Und was ich aus diesem Wort sehe, durch deine Belehrung, das werde ich annehmen. Niemand verlangt, dass du etwas annehmen sollst, ohne es zu sehen. Das möchte ich auch einmal sagen, weil es mir wichtig ist, dass du verstehst, wie ich hier auftrete. Du bist nur verpflichtet, die Dinge anzunehmen aus diesen Tagen jetzt hier, die du in deiner eigenen Bibel siehst. Wenn ich hier irgendwas erzähle, was du in deiner Bibel nicht findest, nimm das ja nicht an. Aber komm auch zu mir und zeig's mir, dass die Bibel was anderes sagt. Aber wenn es in der Bibel ist, wenn es der Wille Gottes ist, dann stell dich nicht quer und sag, Herr, ich will flexibel sein, ich will mich ändern. Ich will mitgehen mit dem Heiligen Geist. So viele Jahre habe ich das geglaubt, aber jetzt sehe ich die Wahrheit. Jetzt sehe ich in diesem Punkt, da steht ja was ganz anderes. Und eben das Vorurteil ist eine feste Überzeugung ohne Fakten. Eine feste Überzeugung ohne Fakten. Ich will euch mal ein Beispiel nennen von einer religiösen Festung und einer Festlegung und einem falschen Denken, von der Gott mich überführt hat. Da war ich viele Jahre schon Kind Gottes, da war ich schon im Dienst. Und wir erlebten, dass der Heilige Geist auf eine tiefere und stärkere Art und Weise anfing zu wirken. Und Kraftwirkungen des Geistes kamen und beim Segnen, Menschen erlebten die Kraft Gottes, Menschen sind umgefallen. Das war total schockierend, total neu, das war irgendwie. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wenn ich bete, dann fließt die Kraft Gottes aus meiner Hand in die Person hinein. Und dann habe ich gesagt, halt, das ist Esoterik. Das ist nicht Bibel. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Das ist nicht in der Bibel. Ich war total überzeugt, dass ich recht habe und dass es Quatsch ist. Dass von demjenigen, der segnet, Kraft ausgeht, zu dem, der gesegnet wird. Das ist Zauberei, das ist Magie, das ist ja gefährlich, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich das Wort Gottes studiert, weil mich das nicht losgelassen hat. Und dann las ich Markus 6. Jesus fühlte, dass Kraft von ihm ausgegangen war, als diese Frau ihn berührte. Von ihm ging Kraft aus, nicht vom Himmel, von ihm ging Kraft aus. Und du sagst, ja, das war ja auch Jesus. Ja, und dieser Jesus hat gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist wird in Strömen aus der Mitte eures Leibes fließen. So, von wo kommt der Heilige Geist? Von da. Wo die Gedärme sind, sagt das Griechische. Von da kommt der Heilige Geist. Durch Prophetie, durch Gebet, durch Segnung, durch Predigt, durch Singen, durch Handauflegung. Es gibt viele verschiedene Kanäle. Aber der Heilige Geist kommt aus einem Kind Gottes hin zu Menschen, die in Not sind. Die die Hilfe Gottes brauchen. Das ist, was die Bibel lehrt. Das ist, was Jesus gelehrt hat. So, ich war völlig überzeugt, das ist New Age, das ist gefährlich. Aber dann habe ich gesehen, das ist Bibel. Jesus lehrt von meinem Leib, wenn ich glaube, fließen Ströme. Und früher habe ich immer gedacht, der Heilige Geist kommt von der Zimmerdecke. Aber Jesus hat gelehrt, er kommt aus meinem Innersten. Und er kommt aus deinem Innersten, wenn du ihn lässt, wenn du kooperierst, wenn du dich ihm hingibst, wenn du ihm erlaubst zu fließen. Wir können das Fließen des Heiligen Geistes stoppen und blockieren. Furchtbar, welche Vollmacht wir haben, welche Möglichkeit wir haben. Und wenn wir das begreifen, wir können den Geist betrüben, wir können den Geist dämpfen oder auslöschen, sagt Paulus. Dämpft nicht den Heiligen Geist, löscht nicht aus. Wenn ich daran denke, dann sage ich, Herr, hilf du mir. Lass das nicht passieren, bewahre mich davor. Bewahre mich davor, dass ich nicht ein Hindernis bin, sondern ein Kanal bin. Hilf mir, ein Kanal zu sein, durch den du dich erweisen kannst. Lass mich nicht ein Hindernis sein. Gemeinde ist eine Ansammlung von Menschen, die alle das eine beten. Hilf mir, dich nicht zu hindern. Hilf mir, dir Raum zu machen, in mir und durch mich zu wirken, wie du willst. Das ist Gemeinde. Und das heißt, im landläufigen Sinne, da kann ein Saal voll sein mit Menschen. Und alle sagen, Heiliger Geist, nee, und durch mich schon gar nicht. Und auf die Weise, wie die Bibel sagt, auf keinen Fall. Und man hat keine Gemeinde. Man hat eine Versammlung von Menschen, die sich irgendwas einbilden, aber man hat nicht Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich danach ausstrecken, den Willen Gottes zu tun. Die sich Gott zur Verfügung stellen. Die sagen, Gott, du sollst und du darfst und du musst durch mich und durch den Bruder und die Schwester so wirken, wie dieses Buch dein Wirken beschreibt. Und dann sind solche Argumente, ja, früher mussten wir auch nicht in Zungen singen. Die sind hinfällig. Erstens, wir müssen nicht in Zungen singen, wir dürfen, Halleluja. Wir dürfen und wir können und wir sollen. Paulus sagt, ich will singen im Geist und ich will singen mit dem Verstand. Halleluja. So was früher war, das ist eine andere Sache. Was ist heute? Was sagt der Geist heute der Gemeinde? Was sagt er heute? Welches Licht lässt er heute scheinen auf sein Wort? Das ist entscheidend. Und bestimmte Dinge sind für heute dran, die gab es nicht vor 200 oder vor 300 Jahren. Mit demselben Argument hat man versucht, die Baptisten zu stoppen. Ja, all die Jahrhunderte haben wir es so gemacht, wie wir es von den Vätern gelehrt haben, wir haben die Bibel bespräufelt und jetzt kommt ihr und sagt, das ist alles falsch und man muss das ganz anders machen. Wer seid ihr? Und was haben sie gesagt? Wir sind Nachfolger des Herrn. Wir wollen dem Wort gehorchen. Und dasselbe sagen wir heute. Ja, wer seid ihr, jetzt alles anders machen? Nein, nicht alles anders machen, sondern alles so machen, wie der Heilige Geist uns zeigt in seinem Wort. Und wer sind wir? Menschen, die sich danach ausstrecken, dass der Wille Gottes geschieht. Das sind wir. Amen. Der Wille Gottes soll geschehen. Diese Gemeinde gehört Jesus. Und wenn sie dir nicht gefällt, dann sag, Herr, ändere meinen Geschmack. Nicht ändere die Gemeinde. Ja, die Gemeinde muss auch geändert werden. Aber ich meine jetzt, ich spreche jetzt von den Bremsern. Ja? Dann sagt der Bremser nicht, Herr, lass alles das Rad wieder zurückdrehen. Früher war es so schön. sondern sagen wir, Herr, änder meinen Geschmack. Denk an Rosa. Ja? Herr, änder meinen Geschmack, dass ich meinen Frieden damit finde. Ja? Niemand wird dich zwingen, in Zungen zu singen. Niemand wird kommen und sagen, entweder du singst jetzt oder hier habe ich den Baseballschläger. Wenn du diesen Segen nicht möchtest, niemand wird in dir einprügeln, niemand. Aber was nicht gestattet ist, und das wird immer schwieriger werden, je mehr der Heilige Geist kommt, da zu sitzen und die zu verachten, die es tun, das wird nicht mehr erlaubt sein. Es wird nicht möglich sein. Weil Paulus sagt, wehrt nicht, in Zungen zu sprechen. Und wenn ich da sitze, der fängt schon wieder an. Ich könnte kochen. Die Temperatur kühlt sich ab durch Demut. Herr, hilf mir zu akzeptieren, was unvermeidbar ist. Amen. So, wenn der ein oder andere kocht, sagt Bruder, geh ins Wort. Demütige dich unter das Wort. Da findest du deinen Frieden. Da findest du deinen Frieden. Erneuerung des Denkens. Herr, was willst du? Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich will jetzt gar nicht weiter in diese Ordnungen hineingehen, das sparen wir uns für die nächsten Male auf. Und ich wollte eigentlich auch sprechen noch über die Gemeinde in ihrem Verhältnis zu den Mächten der Finsternis, aber ich denke, das werde ich auch heute nicht mehr anrühren. Die Gemeinde ist dreidimensional. Wir müssen verstehen, was hat die Gemeinde mit Gott zu tun? Was hat die Gemeinde mit Menschen zu tun? Und was hat die Gemeinde mit Mächten der Finsternis zu tun? Die allermeisten Gemeinden in unserem Land, die ich besuche, leben so und tun so, als gäbe es keinen Teufel und als gäbe es keinen Auftrag gegen Mächte der Finsternis. Ich rede nicht von Dämonen in Menschen, die jemanden zwingen und quälen und drangsalieren. Ich rede von den Mächten der Finsternis, Epheser 6, Machthaber in der Himmelswelt, machtvolle Dämonenfürsten in der Himmelswelt. Und wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Und wir sind so weit weg von Gottes Wort, so weit weg von den Realitäten, von denen die Bibel spricht, dass wir nicht einmal auf dem Schirm haben, hey, die Entwicklung der Gemeinde hat etwas zu tun mit dem Überwinden dieser Mächte. Und der Segen Gottes, der von der Gemeinde ausgehen soll, hat etwas damit zu tun, dass wir uns mit diesen Mächten beschäftigen, dass wir mit ihnen tun, was die Bibel sagt, dass man mit ihnen tun soll. Die allermeisten Christen, wenn du sie fragst, was bedeutet für dich, wir haben gegen Epheser 6, 12, wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen, was bedeutet das für dich, wie sieht das aus, würden nicht wissen, eine Antwort zu geben. Weil das nicht zu ihrem Weltbild gehört. Weil sie in einem Weltbild leben, das haben sie von der humanistischen Erziehung, von der Schule, das haben sie aus den Medien, aber das ist nicht aus der Bibel. Und Gott sieht die Welt anders, als wie die Menschen sie sehen und auch als viele seiner Kinder sie sehen. Und das Interessante ist, so wie Gott die Welt sieht, so ist sie wirklich. Wie Gott die Welt sieht, so ist sie wirklich. Und Nationen, und Geschichte und Kultur wird sehr stark beeinflusst und geprägt von dämonischen Mächten in der Himmelswelt. Sehr, sehr stark. Und nur wenn der Heilige Geist kommt und wenn wir unser Denken erneuern und wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist tiefer geht, dann fangen wir an, geöffnete Augen zu bekommen und dann sehen wir Bollwerke, dann sehen wir die Werke der Finsternis. Aber wie kann die Gemeinde die Werke der Finsternis zerstören, wenn sie sie nicht einmal sieht, wenn sie nicht einmal glaubt, dass sie da sind, wenn sie nicht einmal glaubt, dass sie diesen Auftrag hat? Viele Gemeinden denken, sie haben den Auftrag, sonntags Gottesdienst zu haben, dann noch eine Bibelstunde oder einen Hauskreis oder eine Gebetsstunde. Und ansonsten zu evangelisieren. Das ist der Auftrag der Gemeinde. In der Bibel steht etwas anderes. In der Bibel steht, wir haben einen Auftrag vor Gott, wir haben einen Auftrag vor den Mächten der Finsternis und wir haben einen Auftrag an den Menschen der Welt. Und wenn wir unseren Auftrag Gott gegenüber nicht wahrnehmen, und wenn wir unseren Auftrag den Mächten der Finsternis gegenüber nicht wahrnehmen, werden wir nicht besonders erfolgreich sein in der Wahrnehmung unseres Auftrages an den Menschen. Weil da ein Zusammenhang ist. Paulus sagt, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. 2. Korinther 4, Vers 4. Dass sie nicht sehen das helle Licht von der Herrlichkeit, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Der Grund, warum Menschen sich nicht für Gott interessieren, warum sie nicht die intelligente Frage stellen, vielleicht gibt es einen Gott, wie heißt er, was hat er mit mir vor, hat er einen Plan, soll ich ihn kennenlernen, wie kann ich in Kontakt kommen, das sind doch intelligente Fragen. Und es hat Gründe, warum Menschen diese Fragen nicht stellen. Sie werden zugemüllt mit allen möglichen Dingen. Brot und Spiele hat man das in Rom genannt. Die Leute werden unterhalten, damit sie ja nicht auf dumme Gedanken kommen. Und das ist heute genauso der Fall. Und eine Gemeinde, die nicht weiß, was tun diese Mächte, was haben wir mit ihnen zu tun, wie sieht das praktisch aus, wird nicht besonders erfolgreich sein, den Menschen zu dienen. Sondern sie wird treu und brav die Versammlung machen und sagen, unsere Tür ist ja offen und wer kommen will, kann kommen. Und wenn die nicht kommen wollen, dann sind sie selber schuld. Dann wollen die halt nicht, dann sind die halt weltlich und nicht interessiert am Glauben. Das ist zu kurz. Was ist unser Auftrag gegenüber Gott? Was ist unser Auftrag gegenüber den Mächten der Finsternis? Eine Gemeinde, die sich nicht mit den Mächten der Finsternis beschäftigt, ist keine neutestamentliche Gemeinde. Ein netter Club. Aber nicht eine neutestamentliche Gemeinde. Paulus sagt, wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Was tun wir damit? Ja, wir nicht. Paulus sagt, wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Was sind diese Mächte? Was tun die? Und was haben wir mit ihnen zu tun? Wie sieht das aus? Wo sind die Gefahren? All das sind intelligente Fragen, die man stellen muss. Und die werden beantwortet werden durch das Wort. Und so wachsen wir und wir kommen hinein in diese Dimension, die Gott dort für die Gemeinde hat. Ich beantworte diese Fragen jetzt nicht. Ich will einfach nur euch zeigen, dass da noch viele Dinge offen sind. Dass da noch viele Dinge sind, die noch entdeckt werden müssen und die erforscht werden müssen und in die wir hineinkommen sollen. Aber der Punkt heute Abend ist, die Gemeinde ist die Gemeinde des Herrn. Es ist sein Eigentum. Sie gehört niemandem sonst. Sie gehört nicht einer Organisation. Sie gehört nicht dieser Gemeindeleitung. Sie gehört nicht der Vollversammlung. Sie gehört ihm. Und jeder Einzelne, die Leitung und jedes Gemeindemitglied muss sagen, Herr, was willst du? Ich bin bereit, deine Wege zu gehen. Ich bin bereit, mich zu ändern. Ich bin bereit zu hören. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit, mir was sagen zu lassen. Ich bin bereit, alte Ideen als alt zu entdecken und über Bord zu werfen. Ich halte nicht fest, nur weil ich etwas 50 Jahre geglaubt habe. Sondern ich bin bereit, mich von diesem Wort verändern zu lassen. Ich bin bereit, durch dieses Wort meine Gedanken zu verändern. Das ist der Anfang von einer echten Erneuerung der Gemeinde. Damit beginnt es. Und wahrscheinlich viele oder vielleicht sogar die meisten oder weiß nicht, kennen die Verhältnisse nicht, haben diese Entscheidung getroffen. Aber ich möchte, dass wir jetzt zum Ende einfach vor dem Herrn das noch einmal festmachen. Dass wir das noch einmal erwählen. Dass wir noch einmal das ergreifen und sagen, Herr, bewahre uns, bewahre mich vor der Anmaßung. dass ich hier für was kämpfe, dass ich irgendwie mich als Bremse erweise, dass ich das Rad der Geschichte zurückdrehen will. Bewahre mich, Herr, dass ich nicht gegen deine Absichten kämpfe. Lass mich verstehen, was du willst. Lass mich verstehen, was deine Gedanken sind. Belehre mich. Öffne mir die Augen. Zeig du mir, wo ich noch irgendwie Verkrustungen habe, falsche Ideen habe, falsche Ansprüche haben an diese Gemeinde. Viel Unfrieden kommt in eine Gemeinde, weil Menschen Ansprüche haben. Und sie meinen, diese Ansprüche sind berechtigt. Und sie meinen, sie haben ein Recht zu kämpfen, dass diese Ansprüche dass diesen Ansprüchen Genüge getan wird. Hallo, du hast ein Recht, wenn du Kinder hast, du hast einen Anspruch auf Kindergeld. Durch irgendwelche besonderen Umstände, weiß nicht wieso, musste ich 8 Monate kämpfen für das Kindergeld von meiner Tochter, die jetzt studiert und Anspruch hat. Ich habe Anspruch auf Kindergeld und es hat 8 Monate gedauert. Ich habe telefoniert, ich habe Briefe geschrieben, zum Schluss nur noch per Einschreiben. Ich bin bald die Decke hochgegangen. Ich habe einen Anspruch, weil der Staat das mir garantiert, weil es ein Gesetz gibt, das sagt, wer diese Bedingungen erfüllt, kriegt Kindergeld, ob die mich mögen oder nicht. Ob die mich sympathisch finden oder nicht, die müssen zahlen. Und wir haben einen Anspruch an dieses Buch. Wir haben einen Anspruch, der Wille Gottes muss geschehen, aber wir haben keinen Anspruch an irgendwelche Vorlieben oder Antipathien in Bezug auf irgendwelche Dinge, die mir nicht gefallen, aber trotzdem in diesem Buch stehen. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben einen Anspruch auf das Gesetz, auf die Ordnung Gottes. Und dazu möchte ich euch einladen, jetzt in den letzten Minuten, dass wir das einfach vor Gott noch einmal festmachen, dass wir sagen, Gott, ich will dir dienen. Halleluja. Öffne uns die Augen, dass du der Herr bist der Gemeinde und du bist der Einzige, der Anspruch haben darf. Und dein Anspruch ist, dass alles so geschieht, wie es dir gefällt, wie du es geboten hast. Und so wie du zu Mose gesagt hast, seht zu, dass ihr alles genau so baut, wie ich es euch gezeigt habe. So sagst du auch dieser Gemeinde, seht zu, dass ihr alles so baut, wie ich es euch gezeigt habe in meinem Wort. Das Bild der Gemeinde, wie sie aussehen wird, kommt aus diesem Buch. Nicht aus unseren Ideen, nicht aus den Erfahrungen der charismatischen Bewegung der letzten Jahrzehnte. Es kommt aus diesem Buch. Und so bitten wir dich um diese Gnade, dass wir ein demütiges Herz haben, ein belehrbares Herz, dass wir uns überführen und korrigieren lassen durch dein Wort, dass wir loslassen, dass wir uns demütigen und sagen, Herr, wir wollen nur noch um eins kämpfen, dass dein Wille geschieht. Dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille, nicht der Wille irgendeines Menschen, sondern dein Wille. Du bist Gott, es ist deine Gemeinde. Du hast ein wunderbares Werk begonnen. Du willst es fortführen und du brauchst unsere Kooperation. Du brauchst das Einverständnis. Du kannst nur gehen mit dieser Gemeinde, wenn diese Gemeinde sich ganz auf deine Seite stellt, wenn diese Gemeinde ganz dir hingegeben ist und sagt, nicht wie wir es gedacht haben, nicht wie wir es gewünscht haben, nicht wie wir es uns vorgestellt haben, dein Wille geschehe. Und deinen Willen finden wir durch fleißiges, intensives, wahrhaftiges Studium deines Wortes. So öffne uns die Augen für die Wunder in deinem Wort. Lass uns verstehen, was du wirklich gedacht hast, als du an Gemeinde gedacht hast. Lass uns verstehen, was deine Sicht ist, was deine Ordnung ist, wie unsere Beziehungen laufen, wie die Dinge gehandelt werden im Alltag, wie wir mit Konflikten umgehen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Öffne uns die Augen in deinem Wort und dann lehre uns, dich zu lieben, deine Ordnung zu lieben, einander zu lieben, einander zu dienen. Hilf du uns, dass wir dir nicht im Eifer widerstehen, dass wir nicht in einem falschen Eifer dir widerstehen. Bewahre uns davor, mit einem kalten, ungläubigen Herzen dir ein Bremsklotz zu sein. Bewahre uns davor. Hilf uns, zu kooperieren und dir Raum zu machen. Dein Wille geschehe, dein Reich soll kommen, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Du bist Gott und wir sind nicht Gott. Lass uns das verstehen. Und ich bete, dass jeder Einzelne in der Gemeinde, jeder Einzelne, der heute hier ist und jeder, der dazugehört, aber heute aus irgendwelchen Gründen nicht da ist, dass jeder Einzelne versteht, dein Wille ist gut und ist das Beste für uns, für diese Stadt, für die anderen Gemeinden. Dein Wille ist nur gut. Hier sind wir. Wir wollen dich. Wir wollen, dass dein Wille geschieht. Danke. Amen.